Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In dieser Woche gibt es ein bisschen was Besonderes hier im Podcast. Da ich gerade mit kleinen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, konnte ich keine neue Folge für diese Woche aufnehmen, aber wir haben die Gelegenheit quasi beim Schopf gepackt. In der heutigen Folge möchte ich ein Gespräch teilen, was ich vor einigen Monaten mit Dominik Barkow geführt habe in seinem Podcast Chronisch Schmerzfrei. Passender zum Thema könnte es gar nicht sein. Wir sprechen über den Körper, wir sprechen über den Geist, wir sprechen auch über Rapmusik, über Herausforderungen und vor allem hat Dominik sehr viele sehr interessante Verknüpfungen von Körper und Geist aufgezeigt. Viel Spaß und viel Freude bei dieser Spezialfolge über Körper und Geist.
Hallo Mike, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du hier bei uns bist. Freue mich total.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Total gerne. Ich habe in der Vorbereitung auf unser heutiges Interview mir mal meine Spotify All-Time Classics angeguckt. Ich habe da so eine Liste von ja knapp 1000 Songs und habe gesehen, dass 11 Lieder davon von dir drauf waren.
Wow, okay.
Ja, schon.
1% geknackt.
Geil. Die 1% geknackt, schon gar nicht so verkehrt. Und bin da so ein bisschen über die Daten gestolpert. Art of War war da dabei von DJ Destu 2002. Okay. So Representieren von Azad.
Ja, okay.
Viel leichter, das habe ich mich nochmal reingehört, konnte ich mich auch in ganz viele Emotionen reinversetzen und ganz viel auch aus dem Jahr 2000, glaube ich, muss das gewesen sein, Feuerwasser.
2001 kam, viel leichter war 2001.
Okay, 2001.
Von innen nach außen auf dem zweiten Album dann so, ja.
Also auf jeden Fall Tracks, wo ich reingehört habe, aber natürlich auch viele neue. Musste aber gerade bei den alten so ein bisschen schmunzeln und dran denken, weil ich das jetzt mal so zurückdividiert habe. Das ist ein verdammtes Vierteljahrhundert her. Wahnsinn, geht's dir auch manchmal so, dass du sagst, wow, krass, wie lange ich schon in diesem Game mit dabei bin und ja, wie alt ich dann quasi auch mit Hip-Hop geworden bin schon.
Ich war gerade auf der Tour zum 25. Jubiläum meines ersten Albums. Mein erstes Album Feuerwasser ist 2025 rausgekommen. Mhm. Und als ich da auf dieser Tour war, war das schon ein ganz seltsames Gefühl, was ich auch nie hätte vorhersagen können. Weil ich vor 25 Jahren natürlich nicht irgendwo in meinem kleinen Studiokeller gesessen habe und meine Songs gemacht habe und mir gedacht habe, wart mal ab. In einem Vierteljahrhundert gehe ich damit nochmal auf Tour und stehe nochmal auf der Bühne und so. Daran habe ich natürlich gar nicht gedacht. Ich habe nur daran gedacht, okay, jetzt mache ich das Album und das muss gut werden und das kommt jetzt raus und habe natürlich nur an morgen und übermorgen gedacht. Und dann 25 Jahre später zurückzugucken und auf der einen Seite zu sehen, wie viel passiert ist, auf der anderen Seite zu sehen, wie viel Zeit vergangen ist, ne, und wie kurz es sich aber gleichzeitig auch angefühlt hat. Aber okay, ne, das ist okay. Aber das wirklich Verrückte oder das, was mir so, und da mache ich jetzt gleich, werde ich gleich schon mal pathetisch am Anfang der Folge so, dann haben wir das schon mal aus dem Weg geräumt. Kannst nachher dann nur noch konkret und zynisch werden. Aber das, was mich am krassesten erwischt hat dabei, war das Gefühl, dass manche Dinge in meinem Leben irgendwie einfach, dass ich echt viel Glück gehabt habe in manchen Aspekten. Dass ich 25 Jahre später immer noch damit auf Tour gehen kann, dass da teilweise mehr Leute, also ne, da waren mehr Leute auf den Konzerten als vor 25 Jahren, als das ganz neu und ganz Hype und so weiter war, waren jetzt 25 Jahre später mehr Leute auf den Konzerten. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich. Also da irgendwie das Gefühl zu haben, so ey, ich bin da wirklich so, also ja, ich habe Glück gehabt oder ich bin gesegnet oder was auch immer. Also gesegnet hört sich so doof an, so als ob irgendjemand kommt und dir persönlich so, weißt du, irgendwie Weihwasser ins Gesicht spritzt. Darum geht's nicht. Aber irgendwie, ja, und das wertzuschätzen, ne? Das war sehr, und ja, noch eine Schippe Pathos, es war halt so ein bisschen, ja, ich sag mal so Demut oder Dankbarkeit oder so, war halt so eigentlich eher das Gefühl so, ne? Es war nicht so, hey, guck mal, wie geil, sondern es war eher so, okay, krass. Dazu habe ich nur einen Teil beigetragen, der Rest war dann irgendwie, ne, Umstände und so weiter und so weiter. Und ich war sehr, sehr glücklich und sehr dankbar, dass das 25 Jahre später noch so passieren kann. Und dass ich jetzt zum Beispiel mit dir hier sitze und du sagst mir, ey, der Track von dem DJ Destu-Album Art of War, das war auch 2001, 2002 oder viel leichter und so weiter. Weißt du, wir sprechen über Songs, die 25, 26 Jahre alt sind und du sagst, ey, ich kann mich noch dran erinnern und ich kann mich an diese Gefühle erinnern oder die sprechen auch heute noch zu mir. Ey, das ist für mich nie selbstverständlich. So.
Ja,
das
voll.
Kann ich wirklich dazu sagen.
Ich finde diese Einstellung dazu ist ja dann auch so schön, also dann nicht mit Wehmut irgendwie darauf zurückzugucken, sondern letztlich zu sagen, es ist ja Wahnsinn, wie privilegiert ich diesbezüglich auch bin. Aber natürlich, es ist immer auch den eigenen Teil, den man natürlich damit reingegossen hat. Aber ich habe dann auch die alten Tracklists mir nochmal angeguckt und da sind halt viele Künstler, wo ich mir dachte, wow, damals auch krass populär gewesen und dann zumindest ich jetzt irgendwie seit 15 Jahren nichts mehr von gehört und die dann auch scheinbar mit Musik dann auch ihr Geld nicht mehr mit verdienen können. Das zeigt aber ja auch von einer gewissen Aktualität der Themen, dass du die Themen, die damals angesprochen hast, ja auch mitgenommen hast. Das hat sich ja irgendwo auch auf deinem gesamten beruflichen Weg ja geebnet, ne? Also du magst uns ja vielleicht auch mal mitnehmen in so die Zeit, als du gemerkt hast, hey, Musik ist mein Thema, das ist mein Baby, ich liebe das, aber ich habe da irgendwie auch noch eine andere berufliche Leidenschaft, die du ja irgendwo auch immer schon versucht hast, in den Tracks mit auszudrücken. Magst du uns einfach mal so ein bisschen mit auch auf deine berufliche Reise nehmen, wie das damals angefangen hat, dass du dich Richtung Coaching auch mitentwickelt hast?
Es war eigentlich erstmal eine rein private Sache, weil ich immer gedacht habe, wenn ich Musik mache, wenn ich das mache, was ich liebe, dann werde ich ein glücklicher Mensch. Es wird uns ja auch oft erzählt, so find your purpose oder wenn du den Job hast, den du liebst, dann musst du nie wieder einen Tag arbeiten in deinem Leben und so. Das ist alles Blödsinn. Ne? Jeder von uns weiß es, wenn jemand wahnsinnig gerne Kindergärtner werden wollte, dann hat er trotzdem Stress auf der Arbeit. Ne? Und ich glaube, wenn man sowas macht wie ne, Entertainment, Musik, Film, Sport oder sowas, ne, was schon sowas ist, wo man ja auch sehr viel so persönliche Träume und Sehnsüchte hineinprojiziert, dann wird das vielleicht sogar noch stärker, noch krasser. Dieses Gefühl von, wenn ich das schaffe, wenn ich die Goldmedaille bekomme oder wenn ich die Bestzeit laufe oder wenn ich einen Top-10-Charts-Album rausbringe, dann habe ich ja mein Ziel erreicht, mein Purpose erfüllt und dann bin ich glücklich. Und dieser Gedanke oder dieses Gefühl hat mich viele, viele Jahre angetrieben. Und ich hatte viele Glücksmomente. Die waren dann aber auch wieder vorbei und ich habe immer gedacht, ich habe irgendwas nicht richtig gemacht. Ich bin noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht erfolgreich genug. Ich bin noch nicht was weiß ich was genug. Wenn nicht 500 Leute aufs Konzert kommen, sondern 700, dann, wenn das Album nicht auf Platz 12 in den Charts landet, sondern auf Platz 2, dann. Ich habe also immer dem Glück hinter der nächsten Ecke hinterhergejagt. Ich habe jetzt schon Worte benutzt wie hinterherjagen, getrieben und so weiter. Und das war der Mindstate, in dem ich mich jahrelang befunden habe, ohne es zu merken. Und mit den Jahren ist mir immer mehr bewusst geworden, dass das Glück nicht hinter der nächsten Ecke liegt. Da könnte eine coole Erfahrung liegen, ein schöner Glücksmoment. Aber dieses Erfülltsein als Mensch, so ein glücklicher Mensch sein oder ein erfüllter Mensch sein, ausgeglichener Mensch zu sein, zufriedener Mensch zu sein, das habe ich nie hinter der nächsten Ecke gefunden. Und dann ist mir irgendwann das Gegenteil bewusst geworden. Mir ist bewusst geworden, dass ich dadurch, dass ich immer so getrieben war, immer so gehetzt war, dass ich dadurch immer unglücklicher geworden bin. Und dass ich auch viele Dinge, die mir wichtig waren im Leben, immer auf der Strecke gelassen habe, immer hinten angestellt habe, immer Kompromisse gemacht habe, wegen dem Druck des Erfolgs, wegen dem Druck der Leute um mich herum und so weiter und meinem eigenen inneren Druck. Und als ich das irgendwie gemerkt habe, wusste ich ja gar nicht, was ich damit machen soll, denn ich kannte ja nur meine Strategie höher, schneller, weiter. Also habe ich erstmal versucht zu kompensieren, erstmal gedacht, naja, okay, es geht nicht um mehr Erfolg, es geht um mehr Urlaub. Ah ja, es geht nicht um mehr Erfolg, sondern es geht um mehr Freizeit, ja, Work-Life-Balance. So, ich muss mehr Party machen, muss mehr trinken, muss mehr essen und so weiter. Ne? Und auch das greift natürlich dann nur irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt. Und es wurde mir also immer klarer, dass es nicht weitergeht. Ich hatte aber keine Lösungsstrategien. Und irgendwann habe ich das wirklich zwei, drei Jahre vor mir hergetragen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es geht nicht mehr weiter und ich kann jetzt noch ein, zwei Jährchen so weiter drücken, aber dann kommt irgendwie ein riesiger Crash. Und dann habe ich vorher die Reißleine gezogen, habe meine ganzen beruflichen Sachen mal auf Eis gelegt, Verträge gekündigt, Verträge sind ausgelaufen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal kein Album. Ich stelle mich nicht auf irgendeine Bühne. Ich muss jetzt erstmal den Menschen Michael kennenlernen und gucken, was braucht der eigentlich und was, wie geht's eigentlich weiter in meinem Leben? Und das habe ich dann gemacht und das war natürlich ein langer Prozess, in dem mir ganz viel begegnet ist, ne? Systemisches Coaching, Therapieformen, verschiedene Arten von, ne, Einzeltherapie, Gruppentherapie, verschiedene Ansätze, Meditation, Buddhismus dann irgendwann und so weiter. Das ist mir alles irgendwie auf diesem Weg begegnet. Ich wollte gar nicht Buddhist werden. Ich wollte gar nicht irgendwie, ich hatte das alles gar nicht vor. Ich wollte einfach nicht mehr leiden. Weißt du? Hm. Und auf diesem Weg sind mir diese ganzen Sachen begegnet. Und dann, und jetzt komme ich zur Beantwortung der beruflichen Frage. Dann war es irgendwann so, nachdem ich selber diesen Weg der Zeit lang gegangen war und dort viele Sachen gemacht habe und bei mir im Leben Veränderungen festgestellt habe, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich damals als kleiner Junge schon gesagt habe, ich will mal Psychologe werden. Als in der zweiten Klasse habe ich gesagt, ich will Psychologe werden. Das war mein Ziel. Und ich habe angefangen, Psychologie zu studieren an der Uni tatsächlich. Und dann ist mir wieder, bin ich dahin wieder zurückversetzt worden in dieses, ey, du hast dich eh immer dafür interessiert. Das war immer ein Teil von dir. Du wolltest es immer machen. Das war immer schon Teil auch von deinen Texten. Dieses, wer bin ich? Wer sind die anderen? Wie finden wir uns selbst in dieser Welt? Wie finden wir zueinander in der Welt? Und jetzt habe ich das mal selber erlebt, so ganz intensiv, was diese Dinge machen können. Und ich fand es einfach wahnsinnig interessant und ich wollte es einfach lernen. Ich war einfach so, ich das begeistert mich so sehr. Ich will das lernen. Und dann habe ich angefangen, meine erste Ausbildung zu machen an der Uni Köln zum systemischen Coach. Und von dort hat sich das dann entwickelt. Und erst danach kam dann irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, so, oh, will ich damit eigentlich irgendwas machen? Will ich selber mal ein Coach werden oder Coaching geben? Oder will ich eigentlich Musik machen oder will ich beides? Und das kam erst dann an einem etwas späteren Zeitpunkt, diese Sache, okay, ich habe das jetzt selber erfahren, dann habe ich es gelernt und jetzt möchte ich es vielleicht an andere Menschen weitergeben.
Ah, das ist so spannend, weil das ist so eine Geschichte, die bisher bei ganz vielen Coaches so, dass sie gesagt haben, hey, ich habe das eigentlich erstmal aus so einer Art Eigennutz gemacht, weil ich mir selbst helfen wollte. Habe dann auch bemerkt, was funktioniert bei mir selbst und dann auch so diese Spannung dahinter, hey, wenn das bei mir klappt, vielleicht klappt das ja auch bei anderen Leuten. Ne? Wenn mir das geholfen hat, vielleicht kann ich das auch weitergeben. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast dann auch diese Ausbildung als systemischer Coach genossen. Magst du die Leute mal abholen, was so der Unterschied ist zwischen systemischen Coaching-Strategien, also jetzt nicht en Detail, weil ich glaube, darüber kann man einen Podcast machen, und so einer psychologischen, therapeutischen Sichtweise?
Also es gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Auch in der Psychologie gibt es ja viele verschiedene Ansätze. Ne? Es gibt Verhaltenstherapie, es gibt Tiefenpsychologie und so weiter. Ne? Und der systemische Ansatz ist einer dieser Ansätze, der auch in Therapien oft verwendet wird, auch in der psychologischen Psychotherapie verwendet wird, der aber auch in diesem Coaching-Bereich stattfindet. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen voneinander abgrenzen will, könnte man sagen, dass klassisches Coaching eher greift bei der liebe Veit Lindau, auch unser recht bekannter Coach in Deutschland, hat das mal genannt, bei Menschen mit normalen Alltagsneurosen. Also man kommt erstmal mit Alltagsproblemen, so einem Job, Entscheidungen im Job, Karrierewechsel, Kündigung und so weiter, umziehen, andere Strukturen, Veränderungen von Umfeld, berufliche Probleme. So bin ich zum Beispiel auch während meiner Zeit damals, bevor bei mir der große Wandel stattgefunden hat, so bin ich auch beim systemischen Coaching gelandet, weil ich in der Albumproduktion große Probleme hatte mit der ganzen Koordination und mit den ganzen Menschen und mit den ganzen Interessen. Und dann bin ich zum systemischen Coaching gegangen mit einer ganz konkreten Frage. Ich mache hier ein Album, da gibt es verschiedene Beteiligte, ich weiß nicht, Kommunikationsprobleme und Entscheidungsfindungsprobleme und so weiter. Und das ist so ein klassisches Coaching-Thema, mit dem man kommen könnte. Und das systemische Coaching, was das auszeichnet, ist, dass es zwei Sachen. Erstens, wie der Name sagt, systemisch. Das heißt, Man schaut immer auf das System, in dem das Problem stattfindet. Das heißt, okay, du hast ein Problem, das existiert nicht isoliert, das hat immer einen Kontext. Was ist das System? Ah, das System ist Musik oder das System ist meine damalige Beziehung, meine damalige beschissene Beziehung zu meinem Manager und so weiter. Das heißt, es wird immer geguckt, was für Faktoren spielen in diesem System mit, die man sich anschauen könnte. Und wenn man einzelne Teile des Systems verändert, verändert sich auch immer der Rest. Da gibt's ein schönes Bild. Stell dir vor, also für die Leute, die uns jetzt hören, ihr müsst das jetzt visualisieren. Stellt euch vor, ihr habt einen Stift, ne, so einen Bleistift oder einen Kuli, und auf der Spitze oben drauf liegt perfekt ausbalanciert ein Blatt Papier. Das liegt also flach da oben drauf und ist komplett perfekt ausbalanciert. Und das ist dadurch perfekt ausbalanciert, dass oben auf diesem Papier lauter kleine Figuren stehen, die sich alle in Harmonie zueinander bewegen. Also immer wenn der eine links geht, geht der andere rechts und dadurch bleibt das Papier stabil. Und das ist ein System. Ne? Das Papier, dieses System bleibt stabil, weil die Leute, die Männchen, die da oben draufstehen, sich alle nach einer bestimmten, nach bestimmten Vorgaben, nach bestimmten Regeln, nach bestimmten Absprachen zueinander verhalten. Bewusst und unbewusst. Wenn jetzt ein Problem in diesem System auftritt und nur eine einzige Person in diesem System tanzt aus der Reihe, macht was dagegen, muss das ganze System sich anpassen oder es kippt. Das Blatt fällt runter und alle Figuren fallen runter. Das ist ein sehr schönes Bild für die Systemik. Man schaut also, gibt es jetzt schon irgendwelche Personen oder irgendwelche Teile dieses Systems, die so aus dem Ruder laufen, dass alle anderen sich anders positionieren müssen und dadurch eine Unruhe reinkommt. Oder vielleicht kannst du diese Person sein, die etwas verändert und dann den Rest des Systems dazu zwingt, sich entweder anzupassen oder das System kippen zu lassen und ein neues System aufzustellen. Das ist der eine Aspekt, ne? Das ist nur mal so ein Bild. Das fand ich für mich und für viele Kontexte ist das sehr interessant. Der zweite Aspekt im systemischen Coaching, wenn unser Kopf noch nicht genug raucht jetzt, ne? Der zweite Aspekt ist, dass man im systemischen Coaching einen sehr schnellen und direkten Fokus auf die Lösungen, auf die möglichen Lösungen lenkt. Das heißt, das Problem selbst wird nur oder wird so lange besprochen, bis man genug Informationen gesammelt hat. Aber dann springen wir sofort in die Frage nach, okay, was könnte eine mögliche Lösung sein?
Also der Praxisbezug letztlich, ja?
Ja, das unterscheidet es von einigen Therapieformen, vor allem von der tiefen Psychologie oder so, wo erst viel mehr im Problem sich befunden wird und das Problem gedreht und gewälzt wird, um es zu durchdringen. Ist es in einem systemisch Coaching-Ansatz eher so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt das Problem verstanden, was könnte denn die Lösung sein? Oder was würdest du dir wünschen? Oder wie wäre es denn, wenn es perfekt wäre? Oder und so weiter. Was das systemische Coaching dann von irgendwie Wunschdenken unterscheidet, ist, dass es nicht nur darum geht, ja Mensch, sag doch mal, wie es wäre und dann sagst du, ach ja, am schönsten wäre es, wenn ich 10 Millionen Euro hätte und bla bla, sondern es geht darum, dass man konkret schaut, was funktioniert schon oder was für Ressourcen habe ich jetzt schon, auf die ich zurückgreifen kann, wie kann ich diese Ressourcen optimal nutzen, wie kann ich sie erkennen und optimal nutzen, um die nächsten Schritte zu tun. Und dann immer zu schauen, okay, wir müssen ja nicht gleich bei der 10 von 10 landen, aber wenn wir jetzt auf der 2 von 10 sind, was sind denn die Ressourcen, die wir haben, um auf die 3 von 10 zu kommen oder auf die 4 von 10 zu kommen? Und dann gucken wir nochmal, was sind die Ressourcen, was hat sich jetzt verändert, was hat sich verbessert? Ah, vielleicht haben sich die Probleme geschiftet. Was sind jetzt die Ressourcen, die ich habe, um von der 4 auf die 5 zu kommen und so weiter? Und das ist der systemische Ansatz und der hat mir damals, also vor allem in Dingen, die mit geschäftlichen Business-Entscheidungen, Job-Entscheidungen oder anderen Lebensentscheidungen zu tun hat, hat mir das sehr, sehr, sehr geholfen und ich fand das sehr effektiv und vor allem auch sehr positiv und sehr energetisierend, weil du eben aus der sogenannten, so nennen wir das, aus der Problemtrance, in der du bist, oh Gott, das funktioniert nicht und mir geht schlecht und das ist dies und das ist das, auf eine smarte Weise in die Lösungstrance kommst, dass du auf einmal deine Gedanken, wir nutzen das, dass deine Gedanken die ganze Zeit kreisen, Nur wir nehmen die aus der negativen, aus der Problemspirale raus und packen sie in die positive, in die Lösungsspirale rein und sagen, lass die doch mal da kreisen. Wenn du schon kreisende Gedanken hast, dann doch gerne in der Lösungstrance. Und das ist das, was ich so geil und so spannend und so positiv und so hilfreich im systemischen Coaching finde.
Voll, ich muss ja die ganze Zeit schmunzeln, weil ich das gerade so mit dem abgeglichen habe, was wir machen. Und das ist letztlich, also natürlich in einem anderen Kontext, im Schmerzkontext, aber genau das Gleiche. Ne? Da haben wir mal 6 große Player, von denen wir wissen, diese Dinge können wir selbst beeinflussen und die müssen sich auch austangieren, also von Regeneration und Schlaf, von Bewegung, von Ernährung, von Psychologie, von Stressmanagement, von Sozialkontakten und wir haben noch Psychologie mit drin. Ne? Also alles, was dann tatsächlich in diesen psychologischen Bereich geht. Und wenn du diese Sachen gut austangierst, dann können die sich gegenseitig auch befruchten. Also du kannst in so eine Positivspirale kommen. Und hier ist immer das Problem, Leute sehen das alles und viele Leute wissen das ja auch, dass, also nicht alle wissen das, aber viele Leute haben Verständnis inzwischen dafür, dass das Dinge sind, die sich gegenseitig befruchten können. Aber es fehlt halt immer die Frage, also erstmal gar nicht die Antwort, sondern erstmal die Frage, nicht wie werde ich meine Schmerzen los, sondern was sind die ersten Schritte, die ich tun kann? Mhm. Und die sind für viele Leute ja so unglaublich komplex, weil ich sehe, ich habe seit 20 Jahren Rückenschmerzen, Migräne, mir ist schwindelig, ich habe leicht Depression. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das hast du ja auch gerade beschrieben, dass man erstens einen Praxisbezug gibt und dann zweitens eine ganz klare Lösung ausarbeitet, um halt einen Schritt weiterzukommen und nicht halt gleich den Weitsprung zu machen. Wir müssen jetzt nicht 6 Meter nach vorne springen, sondern erstmal den ersten Fuß vor den anderen machen, den zweiten Fuß danach. Und es gibt mit Sicherheit auch mal Schritte, wo man sagt, scheiße, irgendwie habe ich mich umgedreht, bin in die falsche Richtung gelaufen. Mhm. Aber das dann wieder zu erkennen und zu sagen, okay, aber wir wissen ja, wo die richtige Richtung ist. Mhm. Und das finde ich halt so schön. Und das unterscheidet ja Coaching-Ansätze nicht zwangsweise, also ich will da gar nichts diskreditieren, aber ganz häufig von doch eher theoretischen Konstruktionen, wo man dann, da sehe ich leider recht häufig Dinge begründet, warum sie so sind, wie sie sind und danach einen Punkt setzt und dann gar nicht in die Handlung kommt. Und ich finde das total wichtig, dass man Leute bevollmächtigt zu sagen, wir geben dir das Lenkrad wieder in die Hand, damit du halt selber steuern kannst und nicht, wir machen dich abhängig von einer Ideologie, von einer Konstruktion, sondern du kannst jetzt selber die nächsten Schritte mit natürlich ein bisschen Hilfe gehen, weil wir Leute dann die Selbstwirkung wiederbringen. Und ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges, wenn Leute ein Gefühl haben, hey, wow, ich habe das hier aus eigener Kraft geschafft, weil man dann ja auch den Umkehrschluss für das nächste Mal ziehen kann. Okay, ich war jetzt mal in so einer Krise, habe mich da reinmanövriert, ich kann mich da selber auch vielleicht mit Hilfe wieder rausmanövrieren. Und wenn das zukünftig wieder so ist, weiß ich ja auch, was für Bausteine ich setzen kann. Oder halt, wie du es gesagt hast, die Player haben sich verschoben und wir müssen mal überlegen, ob wir das nicht vielleicht nochmal ummodellieren. Aber sehe ich viele Parallelen. Würde ich gerne nachher, wenn das für dich okay ist, nochmal drauf zurückkommen.
Na klar, gerne.
Mich würde vorgelagert nochmal eine Sache interessieren, gerade auch aus deinem beruflichen Kontext. Du bist ja dann auch du hast diesen Spagat gemacht zwischen, okay, ich mache weiter Musik und ich gehe aber auch den Weg, dass ich einen Podcast mache, dass ich in diesen Coaching-Bereich reingehe. Und nun ist die Hip-Hop-Szene ja irgendwo auch eine sehr starke Kunstszene, wo Künstler sind, wo Leute sind, die sehr offen sind. Aber das ist ja mitunter auch nicht immer so, weil ich kann mich zumindest noch an die Zeiten erinnern, wo man gesagt hat, hey, da sind auch viele Kunstformen von Assi-Rap, Battle-Rap, Dissen und mit Sicherheit ist das da nicht bei jedem Künstler besonders gut angekommen.
Ist das die... Also, als ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte und als ich tatsächlich auch schon die ersten 1-2 Anfragen hatte von Coaching-Unternehmen, die gesagt haben, so, hey, könntest du dir vorstellen, bei uns vielleicht mal, ne? War ich ja auf diesem Scheideweg zu sagen, bin ich jetzt Coach oder bin ich Rapper oder bin ich beides oder, weißt du? Und damit habe ich mich eine ganze Zeit lang echt geplagt und auseinandergesetzt. Weil ich immer dachte, ich muss jetzt irgendwie zwei Visitenkarten haben oder sowas. Ein rotes T-Shirt als Coach und blaues T-Shirt als Rapper oder so.
Genau, wer bin ich denn jetzt nun? Künstler oder Coach?
Und irgendwann war die einzige Antwort halt, naja, ich bin ich und das sind alles Teile von mir. Und ich kann jetzt nicht in meiner Musik und in meinem Coaching irgendwie Ganzheitlichkeit und Integration predigen und dann selber irgendwie hier sitzen und mich aufsplitten wollen. So, das ist alles Teil von mir, ne? Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man lernt, seine eigenen Anteile irgendwie zu integrieren. So. Und an dem Punkt hatte ich natürlich wahnsinnig große Sorgen, habe gesagt, okay, was denken dann irgendwelche Kollegen rapmäßig? Und ich dachte natürlich auch, wenn ich jetzt im Coaching-Kontext irgendwie den Leuten sage, ich bin Rapper, dann finden die mich alle unseriös. Und wenn ich jetzt im Rap-Kontext den Leuten sage, ich bin Coach, dann finden die mich alle esoterisch oder komisch oder sowas, ne? Na, erstmal ist mir bewusst geworden, naja, die Leute im Rap-Kontext, die mich scheiße finden, finden mich eh schon scheiße. Und dann haben sie jetzt halt einen Grund mehr, mich scheiße zu finden, aber die finden mich ja eh schon scheiße. Und also, fuck all of them, weil, weißt du? So. Ja, und die Leute, die mich mögen und die Leute, die mich kennen und die Leute, die mich schätzen, die werden das schon verstehen. Und wenn die das nicht verstehen, dann kann man mit ihnen drüber reden. Und wenn nicht, dann ist ja auch okay. Weißt du? So, das ist so. Und im Coaching-Kontext genauso. Naja, ich bin halt nicht wie die anderen. Und da, wenn die Leute das scheiße finden, finden sie das scheiße. Okay, gut. Und dann bin ich mit zittrigen Beinen dann losgestartet und habe gesagt, okay, ich mache mal meine ersten Workshops, guck mal, wer kommt. Ich starte dann mal meinen Podcast, guck mal, ob überhaupt jemand zuhört. Hab die ersten Schritte gemacht. Und es ist tatsächlich das Gegenteil von dem passiert, was meine Ängste gesagt haben. In der Coaching-Welt haben die allermeisten Menschen gesagt, oh, interessant, das ist ja mal eine ganz andere Biografie. Und da kommen ja ganz andere auch Backgrounds. Und da hat man ja jetzt mal 50 Songs, die man schon mal hören kann. Und da steckt ja voll was drin. Und in der Coaching-Welt war das auf einmal voll interessant. Und in der Rap-Welt war es so, dass, klar, gab es da mal irgendwen, der in irgendeinem Magazin geschrieben hat, Kirst denkt jetzt, er ist Coach oder so. Ja, okay, whatever. Aber vom Prinzip haben eigentlich die allermeisten Leute gesagt, also ich habe mehrere Nachrichten bekommen, als mein Podcast kam, von Kollegen, die gesagt haben, ey, ich habe mir gedacht, ich höre mal, was in der Kirst so macht. Und dann habe ich mir das angehört und dann habe ich gedacht, ey, das ist ja genau eigentlich die Fortführung von dem, was er in seinen Texten erzählt hat. Und ich habe einen, mehrere Rap-Kollegen, die wegen diesem Podcast angefangen haben zu meditieren oder angefangen haben, ein Journal zu führen oder angefangen haben, eine Morgenroutine zu praktizieren oder dann im zweiten und dritten Schritt auch eine Therapie angefangen haben und so weiter. Es gab durchaus einige Kollegen aus dem Rap, die mir das Feedback gegeben haben, hey, ich wollte mal in den Podcast reinhören und die dann dadurch angefangen haben zu meditieren oder ein Journal zu schreiben oder so. Und also ich bin jetzt nicht verantwortlich dafür, dass die Leute in ihrem Leben was verändert haben, aber ich glaube, dass der Podcast oder die Bücher für einige Leute, die sonst vielleicht nicht mit dem Thema so viel Berührung hatten, irgendeine Tür aufgemacht haben vielleicht. Weil sie vielleicht auch gedacht haben, naja, jetzt wenn der Professor Doktor irgendwie was, zu dem ich keinen Bezug habe, sowas erzählt, naja, finde ich das, weiß nicht, Medium interessant, aber ey, Curse, von dem habe ich vielleicht die Musik gehört oder so. Und das gucke ich mir mal an. Und das reicht ja schon, wenn jemand sagt, ach, das gucke ich mir mal an, dann bin ich mal interessiert. Okay. Ne? Weil dann kann ja eventuell was passieren, wenn das dann, wenn die Person dann sagt, so, oh, das spricht zu mir, das hat Relevanz für mein Leben. Und das heißt, ja, es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem passiert, was ich befürchtet hatte. Und auch das ist ja voll die interessante Life-Lesson. Muss nicht immer so sein, ne? Hätte auch ganz schlimm kommen können. Aber ja, das war für mich auf jeden Fall ein sehr, auch sehr, sehr wichtiges und sehr wichtige Erfahrung.
Aber das ist ja so eine interessante Zahl, mit der immer mal rumgeschmissen wird. Ich kriege sie nicht ganz hin, aber ich meine, man sagt irgendwie so roundabout 96-98% der Ängste werden nie tatsächlich zur Realität. Also dass das eigentlich nur eine Fantasiegeschichte ist, die wir uns selber erzählen. Was da ja so interessant ist, wenn man das jetzt mal auf so eine rationale Ebene runterbrechen würde, wo man sagen könnte, warum mache ich mir denn über Dinge Gedanken, die ja aller Voraussicht nach sowieso nie tatsächlich zur Realität werden. Und erfahrungsgemäß ist es ja auch so, wenn Dinge, vor denen man Angst hat, zur Realität werden, dass sie dann passiert sind und wir immer noch die Möglichkeit haben, auch das Beste aus so einer Situation rauszuholen und zu machen. Finde es aber auch ganz schön, dass man da so ein ganzes Bild zeichnet, dass so eine Entscheidung ja auch von uns Coaches nie so geradlinig sind. Also dass man jetzt nicht sagt, geil, ich mache Musik, geil, jetzt mache ich noch Coaching, das klappt immer und ich habe da irgendwie nie Selbstzweifel und bin irgendwie immer reingegangen und hat alles funktioniert, sondern dass das auch Dinge sind, wo man aus der Komfortzone mal ausgebrochen ist, wo man vielleicht auch gesagt hat, boah, ich weiß gar nicht, klappt das oder nicht. Und die Erfahrung einem aber ja so ganz häufig lehrt, natürlich auch nicht immer, es einfach mal auszuprobieren, ist manchmal eine gute Sache, anstatt zu sehr über alles nachzudenken. Korrigiere mich da gerne, wenn du das anders.
Ich habe das bei jedem Album, ich habe das bei jedem Buch, ich habe das bei jedem Vortrag. Ich denke mir jedes Mal, ich habe es bei jedem Auftritt, ich denke mir jedes Mal, ach du Scheiße, schaffe ich das? Klappt das? Wird das gut? Bin ich überhaupt ready? Ich habe das jedes Mal. So. Und ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass ich das auch nicht loswerde. Und die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Die Frage ist ja nicht, die eine Frage kann sein, wie mache ich das weg? Aber vielleicht geht's ja nie weg. Vielleicht ist es ein Teil von mir. Vielleicht ist es einfach ein Teil davon, wie meine Psyche gestrickt ist. So, okay, fein. Und dann sage ich aber gut, was mache ich denn jetzt damit? So, wie ernst nehme ich das? Ich nehme es natürlich total ernst, weil es ist ja mein Gefühl, das kann ich ja nicht weglabern. Aber wie verhalte ich mich dazu? Mittlerweile ist es so, dass ich vor Auftritten halt einfach weiß, ey, ich habe ein derbes Lampenfieber und wenn mir jetzt einer die Möglichkeit geben würde, entweder jetzt auf die Bühne gehen oder zurück ins Hotelzimmer und eine Serie gucken und keiner wird's merken und es hätte keine negativen Konsequenzen, ich würde mich immer dafür entscheiden, zurück zum Hotel zu gehen und eine Serie zu gucken. Aber mittlerweile denke ich mir halt so, naja, jetzt sind wir hier, jetzt machen wir's. Und dann mache ich das einfach. Und dann habe ich auch immer Spaß daran und dann wird es auch immer und mal besser, mal schlechter, aber es wird irgendwie immer, irgendwie kommt man immer auf der anderen Seite raus. Aber ja, das klappt bei mir erst, seit ich einfach auch angenommen habe für mich selbst. So, hey, das ist einfach so. Und ich kann jetzt gerade meinen Gedanken und meinen auch körperlichen Empfindungen nicht trauen, also die sprechen nicht die Wahrheit, die sind da, das ist wahr, dass sie da sind, aber die Geschichten, die mir erzählen, sind Fantasien und damit das Gefühl da ist, sitze ich halt oder stehe ich oder liege ich oder es ist halt so, aber die ganzen Gedanken, die damit zusammenhängen, die ganzen Projektionen, das sind halt einfach Fantasien und dann kann ich die auch Fantasien sein lassen, so, und auf geht's. Und dann machen wir es halt. Also das ist, muss ich aber auch erst lernen.
Ja, Akzeptanz ist immer ein großes Thema, ne? Auch wieder bei uns im Schmerzkontext, wenn man nicht akzeptieren kann, dass es einem gerade schlecht geht, dann denken viele immer an Resignation. Ja. Ich will das jetzt nicht wahrhaben, ich will ja die Probleme loswerden, aber letztlich dann zu sagen, ich akzeptiere erstmal, dass es da ist und ich kann ja dann trotzdem immer noch zielgerichtet gucken, dass ich dran arbeiten kann. Aber selbst wenn es nicht zu einer Besserung führt, ist wahrscheinlich ist es immer noch besser zu sagen, ich gehe in die Akzeptanz, als dass ich da so einen Widerstand und so einen Druck aufbaue. Und dieser Druck dann sich irgendwo vielleicht noch ein anderes Ablassventil sucht. Und ich stelle mir das immer vor wie so ein kochender Topf, wo man oben einen Deckel drauf packt und sagt, ich will es nicht wahrhaben, ich will es nicht sehen. Wenn es unten trotzdem brodelt, dann wird er halt irgendwann diesen Deckel umschmeißen. Man kann aber auch sagen, ich nehme halt einfach den Deckel runter und lass das vielleicht einfach verdampfen. Ja? Manche Sachen verdampfen ja dann auch. Und
kocht dann auch mal ein bisschen über, okay.
Kocht auch mal über, muss man vielleicht auch im Nachgang mal wegwischen, aber nichtsdestotrotz ist es ja schon so, dass dann, auch wenn was verdampft, der Inhalt des Topfs irgendwann auch ein bisschen leerer wird. Und ich finde immer, wir haben ja nicht nur so ein emotionales System, aus dem wir dann vielleicht auch nicht zwangsweise rauskommen, sondern auch im Nachgang ja sowas Sachlogisches, wo man auch sagen kann, hey, ich hatte vorher Angst, aber hinterher war es dann doch vielleicht auch emotional ganz geil, aber es war auch irgendwie für mich schön und ich habe es ja auch danach vielleicht konstantierend bewusst gemacht, weil ich ja auch das, was danach kommt, genieße. Ja, wohl wissend, dass das im Vorfeld vielleicht die Hölle sein kann oder sich auch einfach nicht gut anfühlt.
Ja, es gibt da aus dem Buddhistischen ein schönes Bild, weil wir sind ja, also wir werfen mit Bildern um uns, mit dem Kochtopf und so weiter, das ist auch schon nice. Ich mag dieses Bild, ist ein bisschen martialischer. Der Buddha hat das die zwei Pfeile genannt. Und zwar hat er gesagt, körperlicher Schmerz zum Beispiel, ne? Es kann aber auch eine andere Erfahrung sein, ein psychischer Schmerz, eine Trennung, was auch immer es ist. Der Schmerz kommt, das ist der erste Pfeil, bam, der trifft dich. Der steckt in dir drin. So. Und jetzt kannst du dann da stehen und dir diesen Pfeil angucken und sagen, oh, ist der aus Bambus oder ist der aus Ebenholz oder ist der 50 Zentimeter lang oder 1 Meter lang? Oh, sind da 3 Federn drin oder 4? Sind die von einer Gans oder von einer Ente? Und währenddessen fängst du wahrscheinlich an zu sterben, weil dieser Pfeil in dir drin steckt. So. Ja? Das heißt, die erste Lehre quasi im Buddhismus ist erstmal zu sagen, akzeptiere, da ist ein Pfeil und jetzt mach erstmal erste Hilfe. Nimm den entweder raus, geh zum Arzt, nimm eine Paracetamol, also mach erstmal was. So, Punkt eins. Und während du dann aber, meistens machst du das ja nicht, ne? Meistens denkst du dir ja, oh, sind das Gänsefedern oder Hühnerfedern und ist der aus Bambus oder nicht? Aus welcher Richtung kam der? Ne? Und währenddessen kommt der zweite Pfeil in dich rein. Pup, und der zweite Pfeil ist der Schmerz und das Leid deiner Gefühle, deiner Emotionen, deiner Gedanken über den ersten Pfeil. Was bedeutet das? Was heißt das für mich? Warum passiert das immer mir? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und dadurch entsteht Leid. Leid entsteht dadurch, dass etwas passiert und dadurch, wie wir damit umgehen. Und deswegen sagen wir dann halt aus einer buddhistischen Sicht, okay, als erstes ist die Erstversorgung, der erste Pfeil, der muss weg, der muss raus, der Arzt muss aufgesucht werden. Ja, deswegen ist auch die Frage so, ich habe öfter Schmerzen, wenn ich mich zum Meditieren hinsetze, dann ist die erste Antwort nicht, jetzt wander mal auf den Berg und sprich mit einem Yogi, sondern die erste Antwort ist, warst schon mal beim Arzt, hast mal eine Paracetamol genommen, wo tut's denn weh, vielleicht hast du das Knie verknackst. Weißt du, was ich meine? So, Punkt eins. Und dann kommt Punkt zwei, und Punkt zwei ist da, wo halt Meditationsmethoden oder Coaching-Methoden und so weiter sehr gut ansetzen können, zu gucken, okay, was ist das, was ich darüber denke, fühle und so weiter, und wie verhalte ich mich dazu? Wie ernst nehme ich das? Oder wie sehr verstricke ich mich darin? Oder was davon ist wirklich wahr? Oder habe ich vielleicht Ressourcen, die mir dabei helfen, damit anders umzugehen? Oder sind das vielleicht Ängste oder Gedanken, die aus viel früheren Tagen kommen, die ich viel früher schon mal gelernt habe, die jetzt nur auf die Situation angewendet werden, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben? Ja. Und so weiter und so weiter. So, das wäre dann also der zweite Schritt dann. Ja.
Voll gut. Die Analogie klaue ich mir auf jeden Fall, weil wir im Coaching viel vermitteln, dass Schmerz etwas ist, das ist unvermeidbar. Auf emotionaler Ebene, genauso wie auf körperlicher Ebene. Wir alle werden.
Das ist sehr buddhistisch, mein Lieber. Da seid ihr ja direkt schon, können wir euch direkt einkeschern.
Wir machen viel mit buddhistischer Psychologie, weil diese Verknüpfungspunkte, wir hatten tatsächlich auch jemanden bei uns mal im Coaching, die ist eine Wissenschaftlerin und die hat sich zur Aufgabe gemacht, auch jahrelang bei uns im Coaching, Themen, die aus der buddhistischen Sichtweise, aus der östlichen Sichtweise, nicht nur aus dem psychologischen, sondern auch aus dem traditionellen chinesischen Medizindenken, inzwischen halt auch wissenschaftlich bei uns belegt werden können. Und das ist erstaunlich, wie viele Sachen funktionieren. Nicht alles, manche Sachen können sogar widerlegt werden, das ist auch interessant. Aber auch viele Sachen, die früher irgendwie in so eine rein spirituelle Ecke gedrückt wurden, wo man auch sagen kann, hey, you got a point, ne? Und so dieses Thema, dass wir aus Schmerzen nicht ausbrechen können und dass wir mit einem Denken, und das ist was viele Leute uns gegenüber schildern, ich will mein Leben lang schmerzfrei sein, zum Scheitern verurteilt sind, weil wir dann immer wieder merken, das, was ich mir vorgenommen habe, das ist nicht realistisch, es ist nicht einholbar. Und viele Leute, wenn sie das hören, reagieren dann schon mit Panik. Ich will aber kein Leben in Schmerzen verbringen. Und dann kommt aber der zweite
Fall. Erinnern wir uns mal an das, was ich vorher gesagt habe. Ich will glücklich sein. Ich will ein glückliches Leben in Glück verbringen. Und dann merkst du irgendwann so, ach du Scheiße, es geht nicht. Und dann versuchst du es härter und wirst panisch. Und es ist körperlich und geistig das Gleiche, ja.
Voll, ne? Also immer dieses, das ist ja auch ein gewisser Perfektionismus, der einem da inne wohnt. Es muss immer alles perfekt sein. Das ist ja was nie funktionieren kann. Aber wir haben zumindest, und das ist auch nicht immer einfach, das kenne ich auch aus eigenen Geschichten, die Möglichkeit zu sagen, ich begib mich in dieses Leid. Und da kommt man auch schon gern in dieses Mitleid. Das ist bei uns oft verbunden mit so einer Opferrolle, in die man sich dann unbewusst begibt, obwohl man das vielleicht einfach gar nicht möchte. Man kann aber diese Opferrolle rückwärts machen und sagen, okay, ich erkenne das jetzt hier, was passiert hier? Hier ist vielleicht eine Kausalkette in Gang gesetzt worden. Ich habe den Schmerz, gewisse Ängste wurden getriggert, gewisse Verhaltensmuster wurden wieder nach hochgeholt. Und so verstehe ich das, dass das bei dir der Fall Nummer zwei ist. Weil ich kann schon den Fall Nummer eins nicht verhindern, wenn er mich trifft. Den habe ich nicht kommen sehen. Aber ich kann mich immer noch entscheiden, ob ich sage, ich befasse mich die ganze Zeit mit Fall Nummer 1 oder ich renne schnell weg, damit ich Fall Nummer 2 jetzt nicht auch noch irgendwie einen Brustkorb bekomme. Ja, super interessant, super spannend. Du bist ja weiterhin auch noch dabei, dass du sowohl Musik machst, ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück, aber es ist so, klar, so unglaublich gerne. Spannend auch, ich nehme mir das nicht übel, und gleichzeitig in so einem Coaching-Bereich bist. Merkst du, dass es da Verknüpfungspunkte auch aus dem musikalischen Bereich gibt, weil ich kann das jetzt von mir aus sagen, für mich ist Musik was, was für mich unglaublich heilsam sein kann und was mich auch in so ganz anderen Sphären shiftet. Also wenn du bei mir Juicy von Notorious B.I.G. anmachst, dann weiß ich, dann bin ich 16 und fahre mit dem Fahrrad mit 3 Bier in so einem Sommerabend nach Hause und fühle mich total wohlig. Wohingegen, meine Mama wurde letztes Jahr beerdigt. Wenn da manche Lieder gespielt werden, dann weiß ich sofort, dann fange ich auf Knopfdruck an zu heulen. Also es ist ja schon Wahnsinn, was zumindest bei mir Musik mit Emotionen machen kann. Nutzt du da Verknüpfungspunkte, also dass du sagst, ich kann vielleicht selbst über die Musik heilen oder ich kann auch musikalische Aspekte in mein Coaching reinbringen und auch andersrum, ich kann Coaching-Aspekte auch in die Musik mit überführen?
Da das ja beides von, da das ja beides Teile von mir sind. Aha. Und ich als Mensch, ich bin so mit Hip-Hop und Musik sozialisiert, egal was ich mache, ich glaube, wenn ich irgendwo Gärtner werde, dann ist da auch irgendwie Hip-Hop mit drin, weißt du? Auf irgendeine Art und Weise. Selbst wenn ich nur experimentiere, ob die Tomaten besser wachsen, wenn sie Nas hören oder so, weißt du?
Man kann Jay-Z auch ausprobieren, aber bei mir werden sie mit Nas besser wachsen.
So, weißt du? Und das ist eh überall drin, ne? Und wenn ich einen Vortrag halte, dann verstecke ich mich auch nicht so, und dann sage ich den Leuten von Anfang an, ich bin Rapper auch, ne? Und dann sagen die, dann sage ich ja, so, jetzt geht's los, ne? Und ich finde das auch wahnsinnig spannend, weil ich auch merke, dass auch auf Konzerten die Leute auch durch die Musik dann auch sehr offen sind für das, was ich zwischendurch erzähle. Also ich auf einem Konzert spiele ich nicht nur meine Songs, sondern ich rede zwischendrin mit den Leuten. Ich erzähle den Leuten, was mir durch den Kopf geht und vielleicht auch, was ein bestimmter Song für mich bedeutet hat, warum ich den geschrieben habe oder was das in mir auslöst, 25 Jahre später und so weiter. Und ich merke, dass die Leute dafür auch sehr offen sind. Ich glaube, diese Verbindung kommt bei mir einfach ganz automatisch. Mhm. Und es ist jetzt noch nicht so, das kann durchaus passieren, ich finde es auch spannend. Also noch gibt es kein Format, wo ich jetzt sage, okay, ich verbinde jetzt ganz bewusst Rap und Coaching und mache da irgendwie, weißt du, eine bewusste, hab ein Konzept und, weißt du, und mach das so, sondern zurzeit passiert es einfach auf eine natürliche Art und Weise. Dadurch, dass es beides Teile von mir sind. Und natürlich finden sich die Themen immer, die einen Themen finden sich im anderen wieder, aber eben auch auf eine ganz natürliche Art und Weise. So, weil eben beides in meinem verqueren Kopf entsteht und dann irgendwie zu Papier oder zu Platte oder sowas halt gebracht wird.
Also du lässt es im Endeffekt einfach flowen und sagst jetzt nicht, ich konstruiere das und rekonstruiere das so, dass das eine irgendwie das andere dann mit beflügelt oder befruchtet, sondern das ist einfach was ganz natürlich passiert.
Nicht so wirklich. Ich finde das schon spannend. Ich habe nur bisher noch, bisher ist es immer mehr miteinander verwachsen auf natürliche Art und Weise. Mhm. Und meine Ideen, die ich bisher dazu hatte, das irgendwie mit einem Konzept zu verbinden, die sind noch nicht so richtig ausgereift gewesen bisher. Weil es hat halt noch nicht so richtig, ich hatte noch nicht die zündende Idee, die dann so, ja, das ist die perfekte Mischung oder was auch immer. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Vielleicht ist es auch vollkommen okay, wenn man sagt, ey, heute höre ich den Podcast und morgen höre ich das Album oder, weißt du?
So. Ja, voll. Also das wir sind ja nicht eine Ordnung. Wir sind nicht eine Person, ne? Das sagst du auch selbst, du bist ja nicht Curse der Hip-Hopper und Mike der Coach, sondern am Ende ist ja beides in einem drinnen wohnt und so hat ja jeder irgendwie auch seine verschiedenen Facetten. Ne? Man ist ja, sag mal, ich bin auch Familienpapa, Berufsmensch, Coach, zock gern Basketball, höre gern Hip-Hop und so. Und das ist ja alles, was man trotzdem irgendwie miteinander flowen kann und miteinander verbinden lassen kann. Ne? Ich muss nur gerade an eine Sache denken. Es gibt ja tatsächlich auch Musikkompositionen, die extra dafür gemacht werden, auf verschiedene Frequenzwellen, um runterzufahren. Das ist ganz interessant, weil wenn wir gerade so Bewegungsworkshops machen mit Leuten, die sehr gestresst sind, gibt es tatsächlich Musiksequenzen, die man Leuten vorspielen kann, wo die dann innerhalb von einer Minute brutal viel beweglicher werden. Also nicht mal einen Zentimeter weiter nach unten, sondern tatsächlich, wenn man sich in so einem Stresslevel befindet, muss ich mal schicken, wo man da wirklich 10, 15 Zentimeter auf einmal weiter nach unten kommt.
Brutal spannend, ja, gerne.
Super, super spannend, weil die klingen wirklich nicht schön. Also man hört sich die nicht an und denkt, wow, sind die melodisch, habe ich total Bock, in meine Playlist zu packen. Klingt teilweise grausig, aber die scheinen irgendwie was da ist aber auch nicht so meine krasse Expertise, auf einem gewissen Level auch was mit dem Nervensystem zu machen, dass es das in irgendeiner Form über einen Vagusnerv in den Parasympathikus mehr führt und wir dann ein bisschen raus aus dem Sympathikotonen-Modus kommen. Schicke ich dir im Nachgang gerne mal, wenn ich dran bin.
Bock drauf. Endlich klappt der Hamstring-Stretch.
Tatsächlich machen wir das mit dem. Also hast du genau richtig genommen, weil das halt ein ziemlich plakativer ist, wo man jetzt sagen kann, der ist jetzt nicht unbedingt tagesabhängig, sondern wir da einfach merken, da manifestiert sich halt unglaublich viel Stress im Körper. Nicht nur da, das ist natürlich individuell bei jedem. Ne? Der eine hat einen angespannten Nacken, beim anderen sind die Hamstrings halt unfassbar tight. Aber da kann man schon merken, dass Musik da unter anderem auch ein bisschen was mitmachen kann. Nicht nur natürlich.
Ja, das ist super spannend. Ich kenne mich in dem Bereich auch nicht so sehr aus, weil ich mache ja Musik, aber ich bin ja primär kein Musiker. Ich bin ja eigentlich Texter. Das heißt, bei mir, ich kenne mich halt mit der Kraft der Worte und was für Emotionen Worte auslösen können, glaube ich, besser aus als damit, was instrumental Musik macht und wie das funktioniert und so weiter. Weißt du? Mhm. Deswegen aber total, total spannend.
Trotzdem wirst du ja wahrscheinlich auch so auch aus deiner eigenen Coaching-Erfahrung merken, was passieren kann, wenn man Dinge, die eigentlich vielleicht eher in den geistigen Bereich einzuordnen sind, also Meditation, Achtsamkeit, das sind ja große Themen, nicht nur in deiner Musik, vor allen Dingen ja auch in deinem Podcast, wenn man diese tut, dass sich das auch in dem Körper manifestieren kann, also insofern, dass sich da auch körperliche Probleme auflösen. Ist das was, wo du dann auch einen Zusammenhang siehst, also wo du merkst, wenn ich mit diesen Techniken arbeite, also bleiben wir mal bewusst bei Meditation oder Achtsamkeit, dass da sowohl emotionale Schmerzen als auch körperliche Schmerzen sich lösen können?
Also die kurze Antwort ist ja. Die längere Antwort ist, dass wir immer ein kleines bisschen, entweder ein bisschen oder viel, auch differenzieren können, was das angeht. Mhm. Meditation ist nicht gleich Meditation. Es gibt Tausende, Hunderttausend verschiedene Arten von Meditation. Es gibt Meditationen, die total mit dem Körper arbeiten. Auch Aspekte von Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja nur ein kleiner Teil von Meditation. Mhm. Achtsamkeit kann auch oder arbeitet auch viel mit der Achtsamkeit auf körperliche Empfindungen, Achtsamkeit auf Geschmack, Achtsamkeit auf Tastsinn, auf innere Empfindungen im Körper, Achtsamkeit auf Geräusche, Achtsamkeit auf den Sehsinn und so weiter. Weil Achtsamkeit eigentlich nur bedeutet, den Wirrwarr, das Wirrwarr des Geistes zu fokussieren auf zum jetzigen Zeitpunkt stattfindende Dinge. Zum jetzigen Zeitpunkt stattfindendes Ein- und Ausatmen ist auch eine Achtsamkeit mit dem Körper. Atmen, ne? Oder hören oder riechen oder schmecken. Das heißt, das ist sehr körperlich, sehr, sehr körperlich. Deswegen ist Achtsamkeit, solche Achtsamkeitspraktiken für manche Menschen, die eben chronische Schmerzen haben oder die sehr dissoziiert sind von bestimmten Teilen ihres Körpers oder traumatische Erfahrungen haben, manchmal auch nicht der beste Einstieg. Mhm. Ne? Weil auf einmal das Problem extrem laut wird. Mhm. So. Da gibt es dann andere Näherungsversuche und so weiter. Was ich merke, was mich am meisten beeindruckt hat und auch was mir so wirklich eine ganz neue Tür aufgemacht hat, ist die somatische Arbeit. Mhm. Und was somatische Arbeit macht, ist ein bisschen so der Umkehrschluss, der sagt nicht, naja, ich mache was Geistiges und es wirkt sich auf den Körper aus, sondern es ist andersrum. Ich mache eigentlich was Körperliches. Und ich merke, wie sich das auf meine intellektuellen und geistigen Themen auswirkt. Ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Als blödes Beispiel könnte man sagen, mir sitzt jemand gegenüber, der mir über ein Problem erzählt, sehr im Kopf ist und sich in den Gedanken und in den Problemen oder Lösungen im Kopf dreht. Man könnte diese Person dann als kleines Experiment mal befragen, während du darüber sprichst, wenn du mal auf deinen Körper achtest, wie fühlt der sich denn an, wenn du mir davon erzählst? Hm. Und dann sagt dieser Mensch vielleicht, ja, ich bin ganz nervös. Ne? Und dann sagst du vielleicht dann, du bist ganz nervös. Wie fühlt sich denn das Nervössein an? Wo spürst du das denn? Hm. Ja, ich spüre das in meinen Beinen, da kribbelt's. Okay, spürst du noch irgendwas? Ja, in den Armen auch ein bisschen. Okay. Gleichmäßig viel, nein, in den Beinen mehr, bla, etc., etc. Man versucht, man schärft also man sagt der Person nicht, hör auf, daran zu denken, an dein Problem, sondern man nimmt das als Ausgangsbasis, um zu gucken, was sagt der Körper. Mhm. Und dann können ganz, ganz spannende Sachen interessieren. Wenn Menschen dann zum Beispiel, um das Beispiel weiterzuführen, könnte man sagen, okay, lenk mal deine Aufmerksamkeit nur auf dieses Kribbeln in deinen Beinen. So. Wie fühlt sich das denn jetzt an? Ah, okay, das wird immer stärker. Aha, wäre das für dich komfortabel, für die nächsten 10 Sekunden bei dem Kribbeln in den Beinen zu bleiben? Oder ist das zu viel? Nein, nein, es geht. Okay, alles klar. Und so weiter und so weiter. Und so kann man, ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, ist natürlich viel komplexer. Man braucht auch körperliche Ressourcen und etc. bla bla. Also für die somatischen Practitioner, die jetzt hier zuhören und sagen, na, was? Ja, ich weiß, aber wir haben nur wenig Zeit. Nur ein plakatives Beispiel. Was ich damit unterm Strich sagen möchte, ist, dass manchmal durch körperliche Empfindungen uns auf einmal auch klar werden kann, oh, da gehen mental ganz andere Türen auf. Durch dieses Kribbeln in den Beinen merke ich, da kommen auf einmal ganz andere Gedanken oder es kommen ganz andere innere Bilder oder ich assoziiere das eigentlich mit Angst. Mhm. Eben als ich in meinem Kopf war, war ich sauer. Der hat das gesagt und die hat das. Aber dieses Kribbeln, boah, ich merke, es ist das eigentlich Angst. Und dann merkst du, aha, hinter dieser Geschichte, wo du da gerade wütend warst in deinem Kopf über das, was passiert ist, dahinter ist eine Angst. Mhm. Was du eigentlich fühlst, ist Angst. Angst wovor und so weiter und so weiter. Und das kann man dadurch teilweise viel schneller enthüllen, dass man durch körperliche Empfindungen mit den Menschen erforscht. Und das war für mich echt so ein krasser Shift, als ich das zum ersten Mal gelernt habe und erfahren habe und so weiter. Weil ich ja, ne, habe ich ja gerade gesagt, ich weiß die Macht der Worte und bin eher ein Texter und habe einen Podcast und red viel und bla bla. Das dann zu erfahren, dass der Körper selbst auch und die Empfindungen des Körpers bestimmte Schlüssel sind, das ist unglaublich spannend.
Und da fallen mir so viele Sachen zu ein. Also allein darüber könnten wir einen ganzen Podcast aufnehmen, weil das von mir eine Erfahrung ist. Ich war 10 Jahre lang Schmerzpatient, bin jetzt so seit knapp 10 Jahren, habe ich keine chronischen Schmerzen mehr. Also habe da schon so, sagen wir mal, meine 20 Jahre Erfahrung mit diesem Thema. Und ich dann irgendwann bemerkt habe, dass diese ganzen Symptome, die ich hatte, letztlich, wenn ich habe die richtig getrackt irgendwann und bin dann irgendwann auch im Nachgang drauf gekommen, dass ich genau weiß, jedes Symptom, was sich bei mir körperlich manifestiert, will mir was sagen. Ich weiß genau, wenn ich Bauchschmerzen habe, dass das bei mir eine Angst ist. Ich weiß genau, wenn ich Nackenschmerzen habe, ist bei mir einfach irgendwas Mechanisches, zu lange gesessen. Ne? Also jetzt gar nicht so was Tiefgründiges, kann ja auch mal sein. Bei Schwindel weiß ich, dass der Körper mir sagt, ey, ich bin überfordert. Also dass das so ein emotionales Symptom ist. Und das ist super interessant, wenn man da irgendwann selbst merkt, weil das, was ich jetzt sage, kann für mich gelten, aber für wen anders vielleicht gar nicht. Vielleicht ist bei wem anders dann Bauchschmerzen einfach was aus einem tatsächlich schlechten Ernährungsverhalten kommt oder eine Wut, die sich dann im Bauch aufstaut oder dergleichen. Und das ist aber unglaublich wertvoll, das für sich zu wissen, weil der Körper ja Kommunikationsmechanismen mit körperlichen und mentalen Schmerz hat. Und oftmals verlernen wir das, weil wir uns von unserem Körper ein bisschen entfremden und dann sagen, ich will das weghaben und gar nicht zuhören, was der Körper mir eigentlich sagen will. Obwohl der ja total smart ist und sagt, hey Dominik, ich sag dir doch die ganze Zeit, du hast gerade vor was Angst, stell dich dem doch mal oder hinterfrag dich doch mal, was ist die Angst? Das Coole ist, wenn man das weiß, kann man ja relativ schnell einen Umkehrschluss sich fragen, okay, ich habe jetzt Bauchschmerzen, wovor habe ich eigentlich Angst? Ja, okay, dieses Thema, das ist gerade ein größeres. Soll ich das mal angehen oder nicht? Muss ich da vielleicht mal in ein Gespräch gehen? Warum scheue ich das eigentlich so? Komm, ich mache das jetzt einfach mal. Und das gibt mir einen ganz anderen Bezug zum Körper und auch zu so einer eigenen Lösungsfindung, wo ich dann gar nicht einen Therapeuten fragen muss, ey, was ist los mit mir? Sondern mein Körper sagen kann, okay, hab gecheckt, was du von mir willst. Du brauchst mir das Symptom nicht mehr senden. Ich hab's begriffen. Und es ist krass, wie häufig der Körper dann einfach sagt, okay, du hast verstanden, dann muss ich es dir nicht senden. Das war einfach mein Signal, mit dir zu kommunizieren. Ich kann es nicht anders verbalisieren. In irgendeiner Form muss ich es machen. Und Schmerz ist natürlich immer ein ziemlich großes Alarmsignal, ne, auf das wir dann auch einen großen Fokus legen. Also super spannend, wenn man das so sieht, dass man sagt, eigentlich will der Körper mir ja nur Positives, also der will ja nur mit mir kommunizieren. Einen zweiten Gedankengang, den ich gerade noch dazu hatte, weil ich das auch immer interessant finde, dass manchmal auch bei therapeutischen Formen der Arbeit mit Menschen der Körper gänzlich außer Acht gelassen wird. Und das finde ich total schade, weil ich könnte da jetzt tausende von Studien rezitieren, die zeigen auch, dass bei wie vielen Depressionserkrankungen beispielsweise einfach nur ganz banales Eisendrücken, also Krafttraining, einen ähnlichen Wirkungsgrad hat wie Antidepressiva. Das ist echt Wahnsinn, was wir da inzwischen auch wissenschaftlich wissen. Und wie häufig es mir geholfen hat, zu sagen, ich habe hier ein Problem im Kopf, bin ein Mensch, der gerne denkt und sich auch mal gerne in so Denken verliert, dass man nicht einfach mal sagen kann, ich breche mal aus diesen Gedanken im Kopf aus und diese Energie, die sich aufgestaut hat, die versuche ich einfach körperlich wieder abzubauen. Ob es ist, dass ich mir Laufschuhe anziehe und mir die Lunge aus dem Leib puste. Ob ich das auf dem Fahrrad mache oder ob ich Krafttraining mache, das spielt erstmal keine Rolle. Aber auch den Körper mit als Vehikel zu benutzen, um dann auch ja Emotionen oder vielleicht auch Schmerzen dann einfach ein Garaus zu machen. Weil ganz häufig kommt man danach zurück und denkt sich, ja, warum habe ich mir eigentlich so eine Platte gemacht? Ja, vollkommen egal, es ist eine Dreiviertelstunde später und ist nicht einmal in den Körper gekommen und auf einmal ist das Problem non-existent. Ja, es ist total spannend, was man da für Verknüpfungspunkte ziehen kann. Lange monologisiert von mir, ohne eine Frage zu stellen.
Überhaupt nicht schlimm. Ja, ich gebe dir recht. Wir alle sind auf eine gewisse Weise veranlagt. Ne? Manche von uns sind sehr im Kopf und wollen das gar nicht glauben, was für einen krassen psychologischen Effekt das haben kann, den Körper zu bewegen. Mhm. Und wir scheuen uns dann, nee, ich muss das Problem erst abarbeiten, ich habe keine Zeit dafür, jetzt 45 Minuten ins Fitnessstudio zu gehen und so weiter. Ja, und dann merkt man vielleicht irgendwann so, oh wow, das tut mir wirklich gut. Ne? Manche von uns sind so veranlagt. Andere sind wieder anders veranlagt. Ne? Andere kompensieren halt voll über den Körper und sagen, ey, ich gehe 6-mal die Woche 3 Stunden ins Fitnessstudio, weil dann höre ich meinen Kopf nicht. Weil sobald ich zu Hause auf der Couch sitze, habe ich schlechte Gedanken. Da ist die Lösung natürlich nicht zu sagen, okay, geh jeden Tag 6 Stunden Eisenpumpen statt 3, sondern da ist die Lösung zu sagen, okay, dann musst du vielleicht dich damit auseinandersetzen. Ne? Ich glaube, jeder von uns ist da irgendwie ein bisschen anders veranlagt und für jeden von uns tut was anderes vielleicht irgendwie gut, was man irgendwie dazu tut oder dazu holt. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass so eine ausgeglichene Sache, ja, wie du sie am Anfang auch genannt hast, mit euren 6 oder 7 Säulen, die du am Anfang gesagt hast, ne? Ja. Dass man da, es ist schon ein sehr guter erster Ansatz ist. Im Coaching, im systemischen Coaching, arbeiten wir oft mit sogenannten Tools. Und Tools sind wie kleine Übungen oder Modelle oder spielerische Strukturen, mit denen wir bestimmte Fragestellungen auflösen können oder irgendwie ein bisschen mehr Klarheit schaffen oder so. Ne? Und eins von diesen ganz bekannten Tools, was ganz viele Leute sicherlich schon gehört haben, aber es lohnt sich immer wieder mal drauf zu gucken, ist das sogenannte Rad des Lebens. Kennst du das?
Das kenne ich, ja. Das ist, genau, ist was Ähnliches, was wir quasi machen, nur wir haben es noch ein bisschen noch weiter versimplifiziert, weil da gibt es noch mal ein paar mehr.
Und das Rad des Lebens, also für die Leute, die es nicht kennen, ganz kurz gesagt, ist, du malst halt einen Kreis auf und unterteilst es in 4 oder 6 oder 8 Speichen, ne? Und jede Speiche steht für einen Aspekt deines Lebens, ne? Sagen wir mal körperliche Fitness, ne? Schlafqualität ist das zweite. Dann das dritte ist vielleicht Liebesbeziehung, das vierte ist Familie, das fünfte ist Geld, das sechste ist Freizeit, das siebte ist Beruf und Karriere und das achte ist dann meinetwegen irgendwie Spiritualität. Beispiel. Mhm. Und dann guckst du mal immer auf einer Skala von 0, 0 ist da unten in der Mitte, 0 ist quasi, du bist existiert gar nicht. Und 10 ist ganz oben außen, da ist das die Speiche komplett gefüllt, dein Tortenstück komplett gefüllt, da bist du total erfüllt. Und dann einfach mal zu gucken, wie ist denn eigentlich die Balance in meinem Leben? Also wo stehe ich denn auf der Skala von 0 bis 10 in diesen jeweiligen Aspekten und sich das dann mal aufzumalen und dann vielleicht auch zu sehen, okay, mein Rad rollt nicht so gut, weil es ist eigentlich ziemlich eckig, das ist gar nicht rund. Okay, vielleicht gibt's ein paar Sachen, wo ich sagen kann, oh, da könnte man jetzt mal von der 3 auf die 4, da sind wir wieder bei diesem Skalierungsding, was wir am Anfang hatten. Und das auch wirklich, ist natürlich nur ein Tool und es ist auch irgendwie sowas, mit dem man mal einsteigen kann oder so. Oder ein Tool, wo wenn man sagt, boah, ich muss mein Leben ändern, ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll, dann ist das auch ein ganz gutes Tool. Aber das zeigt zum Beispiel auch, dass diese verschiedenen Aspekte in unserem Leben alle wichtig sind und es sich lohnt, einfach mal ein bisschen ein Resümee zu ziehen vom jetzigen Standpunkt. Wo stehe ich denn da überhaupt und was könnte ich denn vielleicht als nächstes angehen? Und auch zu gucken, so, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das vielleicht ein Thema sein könnte, ne? Was sich auf mein Gesamtwohlbefinden auswirkt.
Ja, mega gut, weil ich hätte dir sowieso die Frage stellen wollen, was so der erste Schritt wäre, wenn man jetzt mit irgendwas anfangen sollte. Und da korrigiere mich gerne, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und das, was einer auch beflügeln kann, ist, ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft, da nennt man das Pareto-Effizienz. Also wenn ich irgendwo bei 80% bin, kann ich die letzten 20% noch mit unglaublich viel Aufwand versuchen zu heben. Aber wenn ich in einem anderen Bereich, und das können wir jetzt vielleicht auch auf dieses Rad des Lebens beziehen, halt irgendwo erst bei 10% bin, ist es relativ einfach, auf 20%, 30% oder 40% zu kommen. Also wir machen dann eigentlich Schritte, die sich vielleicht auch gar nicht so schwierig anfühlen, das muss es ja auch gar nicht. Wohingegen ich in der Coaching-Arbeit immer wieder sehe, dass Leute dann zu uns kommen und die sind dann im Bewegungsbereich schon bei 98% und denken, ja, okay, ich weiß, warum meine Probleme nicht weg sind, weil ich noch nicht bei 99 bin. So, da muss ich ja mindestens hinkommen. Oder ganz krass bei Bewegung. Ne? Das sind dann bei Ernährung Leute, die dann schon Kalorien tracken und Makro- und Mikronährstoffe wissen und die wissen genau, wo welche Polyphenole drin sind. Haben aber aufgrund dessen vielleicht in einem anderen Bereich einen riesigen Stressor, weil die sich den ganzen Tag damit befassen, hoffentlich esse ich jetzt keine Pizza und hoffentlich mache ich hier alles richtig und dieses Stresspotenzial dann runtergeht. Ne? Also auch hier ein Bereich, den man dann vielleicht einen Tucken höher hat, der dann so diese Gelassenheit aus dem Leben runterzieht, der kann da halt auch mit reingehen. Und deswegen macht es, glaube ich, mal Sinn, sich rauszuzoomen in die Vogelperspektive und da halt zu schauen, hey, was sind denn eigentlich die Bereiche, wo ich einfach auch noch ein bisschen Luft habe und wo ich relativ schnell diese Prozente heben kann.
Ja. Das Kurs, ist ein guter Anfang. Ich danke dir.
Denke ich nämlich auch. Wir neigen uns zum Ende des Podcasts und da habe ich nochmal eine persönliche Frage an dich. Vielleicht magst du die mit mir teilen. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, über 1% meiner Playlist bei Spotify sind Curse. Was hast du gerade oder pflegst du so eine Playlist? Was ist bei dir gerade ganz oben? Weil Lieder ja oftmals auch so einen Rückschluss geben auf gerade den eigenen Mut, wie man sich gerade befindet. Höre ich etwas Trauriges, was Lustiges oder habe ich irgendwie Lust auf alles gemixt? Was ist da bei dir gerade? Weißt du das auf dem Kopf?
Ich habe keine Spotify-Playlisten, weil wenn man Musik streamt und wenn man Künstler unterstützen möchte, ist Spotify der mit Abstand für Künstler die schlechteste Option. Spotify zahlt am schlechtesten an Künstlerinnen, an Künstler, zahlt am schlechtesten an Songwriter und so weiter. Alle anderen Streaming-Plattformen sind besser. Okay. Das heißt, ich bin natürlich auch auf Spotify, weil meine Musik auf Spotify ist und so weiter. Und ich sage jetzt auch nicht, Spotify ist der Feind oder sowas. Aber da ich ja selber Musik mache, nutze ich andere Streaming-Plattformen, weil ich teilweise bei den anderen, wenn ich den Song des Künstlers einmal höre, doppelt so viel Geld an den Künstler gebe wie auf Spotify. Und ich zahle das gleiche monatliche Abo. Das heißt, für einige Leute, die jetzt zuhören, die das vielleicht nicht wussten, und dann sagen die Leute immer so, oh, aber ich habe da meine Playlist. Man kann mittlerweile auf fast alle anderen Plattformen die Playlist von Spotify 1:1 auch übertragen oder sowas. Ne? Also nur, wie gesagt, für den Fall, dass ihr mal drüber nachdenkt, was ihr Künstler mehr unterstützen möchtet, wäre das zum Beispiel schon mal ein erster Schritt, der euch keinen einzigen Cent kostet, aber für uns Künstler schon irgendwie einen Unterschied macht. So, das mal so, wenn jetzt Leute von Spotify zuhören, kriege ich nie wieder Playlisten da. Da kann ich nur antworten, macht mal eure Preise besser. Anyways, auf jeden Fall, ich höre nicht so viele Playlisten, weil ich noch so echt so ein bisschen aus dieser Albumzeit komme, ne? Ich höre mir meistens Alben als Gesamtwerke an, also wenn Leute Alben veröffentlichen, einfach weil ich irgendwie das mag und dass ich mache das so ein bisschen wie so, wie wenn ich einen Film gucke, ich mag mich drauf einlassen, auf diese Welt. Und jetzt in ein paar Wochen kommt das neue Album von J. Cole, den ich krass feiere. Das kommt am 6. Februar. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das wird sogar ein Triple-Album. Da wird es also sehr viel zu hören geben. Und ansonsten habe ich halt tatsächlich die einzige Playlist, die ich halt habe, ist meine Gym-Playlist. Und die ändert sich aber auch ständig. Manchmal ist meine Gym-Playlist auch einfach, ich packe alle Nas-Songs, die es gibt, in eine Playlist und mach Shuffle und höre einfach dann eine Stunde irgendwie nur Nas und skippe dann die Songs, die mir nicht gefallen und schmeiß die raus der Playlist. Die wird dann also wieder immer dünner. Oder ich habe eine Griselda-Playlist, wo halt nur so Künstler wie, weiß ich nicht, Conway the Machine oder West Side Gun oder Benny the Butcher und irgendwelche Leute, die damit so im Umfeld zu tun haben, drin sind, wo ich halt weiß, okay, das ist so ein Sound, auf den habe ich Bock. Aber das war es dann auch schon so ziemlich. Ich habe so eine Funk-Playlist für abends, für gute Laune. Ja, aber eigentlich höre ich hauptsächlich Alben tatsächlich immer noch.
Ja, ist ganz schön. Passt ja auch so ein bisschen zu dem Thema, was wir vorhin besprochen haben, diese Achtsamkeit. Auch mal zu sagen, ich höre jetzt einfach mal nur Musik. Ich nehme mir mal dafür Zeit und ich nehme mir mal auch Zeit. Das kann ich mir auch noch, als ich noch CDs gekauft habe und danach
irgendwie mir so immer so Musik gehört.
Voll. Drei, viermal durchgehört und wie viele Lieder habe ich am Anfang gedacht, nee, kickt mich nicht. Und dann beim vierten Mal gehört und dachte, krass, jetzt check ich es erst. Oder hey, den Text habe ich gar nicht gehört, weil ich auch nicht jede Sekunde achtsam mir ein Lied anhöre, wenn das 5 Minuten dauert. Und dann merke ich erst, boah, was ist denn das für eine krasse Verse? Oder hey, jetzt verstehe ich das erst. Oder jetzt merke ich erst, wie das float oder wie das im Zusammenspiel mit dem Lied vorher ist.
Absolut.
Also ja, vielleicht eine kleine Hommage hier nochmal an alle. Gerne auch mal so ein Album mal von vorne bis hinten hören. Sich auch einfach mal Zeit dafür nehmen, sich das mal anhören. Vielleicht auch mal ein zweites oder drittes Mal hören. Anstatt dann irgendwie die schnell gemachten 1,5 oder 2 Minuten Songs, die man irgendwie dann ja vielleicht auch zu kommerzialisieren.
Ich habe in das neue Nas und DJ Premier Album, ne? Hm. Da habe ich reingeskippt und war so, nee. Ne? So. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, kannst jetzt nicht machen. Setz dich hin, hör dir das in Ruhe an. Dann habe ich es mir wirklich 2-3 Mal wirklich in Ruhe angehört. Und dann habe ich ein ganz anderes Bild davon bekommen. Ich finde immer noch nicht, dass es das beste Nas-Album ist, aber ich verstehe das Album. Ich verstehe, was sie damit wollen. Habe ich zumindest das Gefühl für mich. Mhm. Und habe viel mehr Erfahrung damit gemacht. Und auf einmal hatte ich irgendwie ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ich hatte da Emotionen. Das hat mir was bedeutet. Da sind innere Bilder aufgegangen und so weiter. Und obwohl ich das Album immer noch nicht jetzt wahnsinnig gut finde, hat das mein Leben bereichert. Weil ich mich so sehr damit auseinandergesetzt habe. War es eine Bereicherung für mich. Und das ist wahnsinnig wertvoll.
Ja, es ist ja auch nicht immer nur Unterhaltung. Es ist ja in vieler Hinsicht auch einfach Kunst drin. Ne? Und viele Leute, die dann auch wirklich sehr, sehr viel Gedankenschmalz reinstecken. Du sagst, du bist Texter, um zu überlegen, was kann ich da für eine Message reinpacken? Wie kann ich die verpacken? Wie ist die vielleicht auch in so einem Zwiebelprinzip verpackt? Also, dass ich erstmal einen anderen Song hören muss, um dann im darauffolgenden Song zu verstehen, worauf bezieht er sich hier eigentlich? Das kann richtig Spaß machen. Das ist wie bei so einem guten Film. Bin so ein richtiger Film-Nerd. Also ein Independent-Film, den man beim ersten Mal guckt und sich so denkt, nee, war nicht so geil. Und dann guckt man den im anderen Kontext nochmal und denkt sich, wow, krass.
Ich habe neulich zum 5. Mal Fargo gesehen, den Originalfilm. Ja. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe im Kino, fand ich den super langweilig und war so, oh, weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich ihn noch ein paar Mal geguckt und immer wieder gedacht, ja, eigentlich guter Film. Und jetzt habe ich ihn nochmal geguckt, gerade letzte Woche, und war so, geiler Film.
Ne? So geil.
Hat irgendwie 30 Jahre gedauert. Aber so ist es.
So. Gut, das ist auch,
wir müssen
auch
eine Zeit geben.
Voll, ist auch eine Frage des Muts. Ne? Ich habe mir gerade Nomadland angeguckt. Auch ein Film, so ein sehr atmosphärischer, der auch vor ein paar Jahren Oscar gekriegt hatte. Und ich glaube, an manchen Tagen hätte ich ihn geguckt und gedacht, boah, nee. Und ich war in so einer Atmosphäre, wo ich gedacht hätte, geil. Super geil. Und ich weiß genau, wenn ich den vielleicht in 2 Jahren nochmal gucke und sage, ich bin eigentlich eher in so einer Partylaune und das ist nicht so melancholisch gerade, habe ich keinen Bock drauf, dass ich sagen würde, ist es nicht. Und manchmal passt vielleicht auch einfach das Werk nicht unbedingt zur Stimmung gerade, aber in einem anderen Kontext passt das dann vielleicht wieder.
Absolut.
Gut, Mike, bevor wir zu sehr abnörden und abdriften, würde ich hier einmal einen Schluss machen. Ich glaube, da waren unglaublich viele Gold Nuggets drin, unglaublich viele praktische Tipps. Hat mir total Spaß gemacht, mit dir hier ein bisschen abzunörden und ja, vielleicht bald ja nochmal zu einem ganz anderen Thema. Mach's gut, mein Bester.
Mach's gut. Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Ihr erreicht uns unter coaching@curse.de. Und alle Infos zu dieser Episode und allem weiteren findet ihr in den Shownotes.